Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet.
Sehr schön. So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner zum Gespräch. Heute mit einer Ausgabe in einem sehr besonderen Setting, das Ihnen und mir, liebe Hörerinnen und Hörer, in den kommenden Monaten immer mal wieder begegnen wird. Heute soll es um die Frage gehen, wie die Berufs- und Studienorientierung an Berlins, insbesondere integrierten Sekundarschulen, verbessert werden kann. Hierfür habe ich drei Gäste eingeladen, mit denen ich das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten möchte und die mir online zugeschaltet sind. Zudem gibt es noch weitere Teilnehmer an dieser Veranstaltung, die ebenfalls mitdebattieren möchten. Zugeschaltet sind mir heute insbesondere Manja Schreiner von der Industrie- und Handelskammer Berlin. Sie ist die Hauptgeschäftsführerin. Hallo, Frau Schreiner.
Guten Tag.
Zum Weiteren Frau Dr. Maja Lasic, bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Schönen guten Abend.
Freue mich, dabei zu sein.
Und Beate Medebach, die Vorsitzende des Interessenverbands Berliner Schulleitungen e.V., dem IBS. Hallo, Frau Medebach.
Ja, hallo, auch von mir.
Wir hatten ja soweit abgesprochen, dass jede von Ihnen mal so ein bisschen so einen kleinen Einblick gibt, was ist Ihre Perspektive auf die BSO in den Berliner integrierten Sekundarschulen. Ich würde vorschlagen, vielleicht fangen Sie an, Frau Schreiner, dass Sie vielleicht ganz kurz aus Sicht der IHK was dazu sagen.
Also das mache ich wirklich sehr gerne. Ich habe auch tatsächlich nicht nur den IHK-Blick auf, sondern ich weiß auch aus der Vergangenheit noch aus dem Handwerk sehr viel, weil ich auch den Lehrbauhof hier in Berlin verantwortet habe als Aufsichtsratsvorsitzende. Und auch jetzt hat mich das Thema natürlich als IHK-Hauptgeschäftsführerin gar nicht losgelassen. Da gibt es so viele Themen, über die man sprechen kann, aber auch gerade die Berufsorientierung, da hängen wir uns also sehr rein. Und ich würde vielleicht mit der Anfangsthese starten, dass wir kein Erkenntnisproblem haben, was eigentlich das Thema Berufsorientierung angeht. So würde ich das aus Sicht der IHK formulieren, sondern eher ein Umsetzungsproblem. Wie meine ich das? Es gibt gute Berufsorientierung in Schulen, aber sie wird nicht verlässlich in allen Schulen umgesetzt und auch nicht mit der gleichen flächendeckenden Qualität. Insofern, ich würde mal vielleicht zwei Leuchttürme auch aus unserer Perspektive, die wir sehr eng begleiten, hervorheben. Das ist einmal die Willy-Brandt-Schule als ISS, aber auch bei Gymnasien gibt es das, nämlich das Andreas-Gymnasium, die eben sehr authentische Berufe, Speed-Datings anbieten, mit Eltern sprechen, Alumnis ihre Berufe vorstellen, wo es sehr systematisch Praktika gibt und diese Angebote auch evaluiert werden im Hinblick auf ihren Erfolg. Und da kann ich ja später noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was ganz genau wir da auch machen können und uns vorstellen, was gut funktioniert. Aber insgesamt würde ich einfach sagen, praxisnahe Formate sind halt das, was man braucht auf der einen Seite, Praktika, Betriebskontakte, natürlich auch die persönlichen Begegnungen, die Kontakte zu den Unternehmen. Aber vor allen Dingen dürfen die halt auch nicht nur anlassbezogen sein, sondern im Prinzip braucht man eigentlich immer ein ganz verbindliches Netzwerk. Also was sich immer wieder zeigt, ist, es geht halt nicht so stückweise, sondern es muss halt schon auch aufgebaut sein und es muss sich ein gegenseitiges Vertrauen auf allen Seiten aufbauen und dann hat man ein belastbares Netzwerk, was sich dann peu à peu auch erweitert. Dafür braucht es natürlich Ressourcen, die wir als IHK auch einbringen beim sogenannten Boom-Projekt. Dazu vielleicht später nochmal ein bisschen genauer. Und die Erfolge, wie man sie messbar oder sichtbar machen kann, da muss natürlich geguckt werden, was ist eigentlich der zentrale Indikator für Schulqualität. Das sind nämlich die Übergänge in Ausbildung und Studium. Die sollten damit also auch zentral sein in der Betrachtung. Dafür braucht man sicherlich auch mehr Datentransparenz. Zum Beispiel schulische Dashboards wären da möglich. Und vor allen Dingen sollten diese Daten eben auch gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft genutzt werden können. Weil es ist, ich merke das, wenn wir Matching machen, das ist so ein bisschen wie die Biene bei der Blume, wo man wirklich auch ganz genau gucken muss, fast so ein bisschen wie Handbestäubung, wo man wirklich ganz genau gucken muss, welchen Jugendlichen hat man vor sich, zu welchem Unternehmen könnte das passen. Und deswegen, da ist schon das auch notwendig, dass man sozusagen alle den gemeinsamen Blick auch in die Daten haben. Und jetzt sagen wir mal, mit der Lehrer-Schüler-Datenbank Lust hat man jetzt natürlich erstmal eine technische Grundlage auch für die Umsetzung. Dann bestellen wir fest, dass es einen Unterschied auch zwischen integrierten Sekundarschulen und Gymnasien leider gibt. In Gymnasien wurden zu lange einfach aus der Pflicht ausgenommen, auch beruflich zu orientieren. Und ein Praktikum in der Oberstufe muss da immer möglich sein, sodass man insgesamt halt auch für Abiturienten wieder das Thema Ausbildung mehr in den Vordergrund hebt. Denn wir haben gesehen in der wichtigen Zielgruppe auch der Abiturienten, die ja durchaus gerade in den kaufmännischen Berufen auch eine große Rolle spielen, hatten wir jetzt den niedrigsten Stand seit 2005 zu verzeichnen, nämlich nur noch 35%, die da wirklich mit Fach- oder Hochschulreife kommen. Und das ist halt so bei bestimmten Ausbildungsberufen dann schon auch ein Achtungszeichen, wo man sieht, bei den Abiturienten lässt es auch ein bisschen nach. Deswegen wäre da natürlich auch wichtig, dass an den Gymnasien durchgehend auch die Berufsorientierung stattfindet. Ja, insgesamt würde ich vielleicht noch abschließen damit, dass auch aus unserer Sicht viel zu viele Jugendliche im Übergangssystem landen. 2025, habe ich die Zahl hier nochmal nachgelesen, waren es in Berlin rund 10.300 Neuzugänge im Übergangssystem. Im Jahr davor waren es 8.600 und das war ja auch schon sehr viel. Und wir merken das dann, wenn wir Azubis im ersten Jahr haben, dass viele von ihnen angeben, fast 20%, dass es eben nicht die erste Ausbildung ist. Sie haben Studien- oder Ausbildungserfahrung vorher. Also wir haben auch Abbruchquoten, sowohl im Studium als auch in der Ausbildung. Und viele waren eben auch vorher im Übergangssystem. Also insofern müsste man das ganze Übergangssystem sicherlich auch nochmal hinterfragen. Ja, und eins hatten wir im Vorgespräch schon kurz angerissen. Berufseinsteiger haben meistens keine richtig realistische Vorstellung vom Ausbildungs- oder Studienalltag. Und da sehen wir natürlich auch unsere Aufgabe. Es nützt halt nichts, man kann keine Hochglanzplakate machen, obwohl man immer natürlich auch bestrebt ist, sozusagen die Zukunftsperspektive auch für die Jugendlichen herauszustellen. Muss man natürlich auch ein bisschen gucken, dass man am Erwartungshorizont dort arbeitet. Man kann ihnen nicht das Blaue vom Himmel versprechen, weil dann eben auch das Resultat ja hohe Abbruchquoten sind. Das würde ich jetzt vielleicht erstmal dabei belassen für den Eingang und dann können wir bestimmt nachher noch in die Details gehen.
Sehr gerne, herzlichen Dank erstmal soweit. Ich würde mal das Wort an Sie übergeben, Frau Lasic. Wollen Sie gleich das nächste?
Kann ich gerne machen. Ich knüpfe ein bisschen an Frau Schreiner an. Ich würde auch das sogar zuspitzen. Das Umsetzungsproblem, von dem Sie sprechen, ist ein Steuerungs Problem, denn das ist immer bei der Art und Weise, wie unser Schulsystem strukturiert ist, mit 800 unabhängigen Standorten, ist immer, wenn wir eigentlich in der Praxis Beispiele haben, wo es gut läuft und die Frage sich stellt, wie trage ich das in die Breite, ist sozusagen, ist das eine Frage der Steuerung und das richtige Stichwort haben Sie auch bereits genannt. Das ist nämlich die Frage des Indikators bzw. dessen, was wir eigentlich im System messen. Also, und ich würde mich jetzt in meinen Ausführungen auf die Allgemeinbildung konzentrieren. Sozusagen, das ist immer noch ein bisschen eine andere Perspektive, wenn man aus der Perspektive der Berufsbildner blickt, die ja danach kommen. Aber wir gehen mal von der Sek 1 und der Allgemeinbildung aus. Das ist der Sektor, in dem ich bewege. Für diejenigen, die das System der Indikatoren nicht kennen, wir messen Qualität in der Sek 1. Das ist festgelegt aktuell mit einem Bündel an Indikatoren. Ich würde sie kurz benennen, damit man einen Eindruck hat, was das aktuell für eine Auswahl ist. Das sind Abgänge ohne Abschluss, Anmeldung Erstwunsch, unentschuldige Fehltage, wäre 8 für Lesen und Mathe und Vertretungsleistung. Und damit haben wir einen Aufnehmenden, einen Abgebenden und einen Indikator für Messung der Qualität in der Mitte. Und der einzige abgebende Faktor ist die Anzahl der SchülerInnen, die komplett ohne Abschluss landen. Das heißt, die Qualität des Abschlusses und die Qualität, wo geben wir die SchülerInnen hin, sozusagen ist aktuell kein Kriterium, anhand von dem wir als System Qualität der allgemeinbildenden Sek 1 messen. Und das ist Teil unseres Problems. Und wenn wir wollen, dass sich das ändert, müssen wir über einen weiteren Indikator sprechen, der die Übergänge adressiert. Und dazu brauchen wir eine veritable Debatte, was gehört alles dazu und was muss gemessen werden, damit wir Qualität der Berufsorientierung und Vorbereitung in der Sek 1 sprechen. Und dazu gehört sicherlich an sich das Thema Übergänge. An wen haben wir übergeben? Welcher Anteil ist tatsächlich direkt in die Ausbildung gegangen? Es gehören aber auch qualitative Kriterien der Ausgestaltung der Berufsorientierung an in der Sek 1 selbst, aber das wird sicherlich Gegenstand der heutigen Debatte. Das Entscheidende aber, und deswegen ist es mir wichtig, es im Statement jetzt unterzubringen, ist, Solange wir als System die Schulen, die Schulleitung nicht fragen, sozusagen, wie gut machen Sie Ihre Berufsorientierung und wir nicht wirklich quantitative Daten erfassen, wie erfolgreich diese Übergänge sind, solange werden wir eine riesengroße Bandbreite an unterschiedlichen Herangehensweisen an Berufsorientierung haben und wir werden hier mit einer echten Qualitätsentwicklung hinter den eigenen Herausforderungen bleiben.
Vielen Dank. Ich würde das Wort gleich einfach mal, bevor wir jetzt dann in die Debatte einsteigen, an Frau Mädebach übergeben.
Ja, gerne. Wir haben als Schule, inzwischen sind wir gerade im vierten Audit, als Schule mit exzellenter Berufs- und Studienorientierung. Das heißt, wir haben seit mehreren Jahren Erfahrung in diesem Bereich und können da, glaube ich, auch auf Erfolge zurückschauen. Im vergangenen, vorvergangenen Jahr haben wir mal ein Jahr gehabt, in dem es uns gelungen ist, allen Schülerinnen und Schülern, die bei uns aus den 10. Klassen gehen, eine Anschlussperspektive zu ermöglichen und sie dabei zu unterstützen, eine solche Anschlussperspektive zu finden. Man muss, glaube ich, dabei sehen, dass gerade die Frage der Berufsorientierung und die Frage, was nach der Schule passiert, für lange Zeit nicht als Kernthema der Schulen angesehen worden ist. Dass es hier extrem darauf ankommt, wie die Jugendlichen auch von Eltern unterstützt werden können. Und da ist es besonders für die Jugendlichen schwierig, die zu Hause eben nicht bestimmte Unterstützungssysteme haben, auf die sie zurückgreifen können. Und diese großen Erfolge, die wir in der Berufsorientierung erzielen konnten, konnten wir erzielen durch die sehr enge Zusammenarbeit mit der Jugendberufsagentur, mit dem Arbeitsamt, mit anderen externen Beraterinnen und Beratern und mit guten Kooperationen auch mit den OSZs. So ist es uns gelungen, dass wir für unsere Schülerinnen und Schüler gute Anschlussperspektiven ermöglichen konnten. Das kostet Zeit und intensive Beratung. Hier stellt sich manchmal als Problem dar, dass auf der einen Seite Lehrkräfte dafür zuständig sind und sein müssen, weil sie eine genaue Perspektive darauf haben, welcher Abschluss denn realistisch erreicht wird. Und zum anderen braucht es aber auch diejenigen, die dann eben auch Ahnung haben von dem, wo es dann im Anschluss hingehen soll. Da ist oft eine Lücke entstanden, und die gibt es auch weiterhin leider häufig, weil in diesem Bereich nicht genügend Ressourcen fließen aus unserer Sicht. Wir brauchen hier einfach mehr Beratungszeiten. Und da muss man auch sehen, dass Schulen da zum Teil sehr unterschiedlich aufgestellt sind. In der Kopernikusschule, die ich noch leite, verlassen im Jahr zwischen 150 und 180 Schülerinnen und Schüler die 10. Klassen. Und mehr als die Hälfte davon muss dann auch mit einer Anschlussperspektive versorgt werden. Da sehe ich also noch einen großen Bedarf, weil hier die Ressourcen, die da reinfließen für die BO, schlichtweg nicht reichen. Einen zweiten Aspekt, den ich aber auch wichtig finde, ist die grundsätzliche Haltung Schulabschlüssen gegenüber. Da haben wir eine Landschaft, in der Eltern gewissermaßen immer noch automatisch sagen, Hauptsache, es wird ein Abitur erreicht. Und wir haben da einen langen Kampf gehabt, weil viele Menschen dann immer gesagt haben, naja, es muss ja nicht jeder Abitur machen. Meistens sind dann das aber Leute gewesen, die ein Abitur hatten und das für ihre Kinder aber auch unbedingt wollten. Das heißt, aus meiner Sicht muss hier auch gesamtgesellschaftlich gearbeitet werden an der Wertigkeit von Schulabschlüssen. Und das schließlich führt zum dritten Punkt, nämlich der Frage, mit welchem Schulabschluss hat man dann welche Anschlussperspektive? Und da muss man auch ganz ehrlich sein und sagen, dass es nach wie vor zu wenig attraktive Ausbildungsplätze für Schülerinnen und Schüler von Schulen gibt, die eben nicht mit den allerbesten Abschlüssen kommen. Und ich verstehe auf der einen Seite die Betriebe, die bestimmte Standards haben und die auch erfüllt wissen wollen. Und auf der anderen Seite sind die Schüler, die aus unserem Schulsystem gehen, aber die Schüler, die da halt eben rausgehen, Andere können wir an der Stelle nicht immer backen und insofern muss auch da einiges noch passieren, damit dieses Matching Schüler und Lehrstelle besser passt.
Vielen Dank. Ich will jetzt gerade, jetzt haben wir hier einen ganzen großen bunten Blumenstrauß an Themen irgendwie, der jetzt aufgemacht worden ist. Ich frage jetzt mal ganz kurz in die Runde. Möchte jetzt jemand direkt darauf was antworten? Ansonsten würde ich sozusagen mit einer Frage reingehen, aber ich frage trotzdem mal ganz offen. Okay, sehe ich jetzt erstmal nicht. Also wie gesagt, war ja ein großer bunter Blumenstrauß. Ich suche mir jetzt einfach mal ein Thema aus. Nämlich die Frage, die hatten Sie ja auch schon aufgemacht, wie misst man eigentlich eine erfolgreiche Berufsorientierung? Also was sind sozusagen die Indikatoren, entlang derer man das messen kann? Und wann müsste man das messen? Also ich habe im Moment den Eindruck, dass BSO sehr häufig diskutiert wird, ich sage mal so inputorientiert. Ne? Also welche Instrumente hat man, was kann man reingeben? Aber wenig oft nachvollzogen werden kann, was ist dann daraus eigentlich geworden? Brauchen wir dafür neue Instrumente? Also Frau Lasic hat ja vorhin schon gesagt, wir brauchen da einen neuen Indikator.
Also ich würde sagen, wenn man so eine ganz systematische Berufsorientierung macht ab der 7. Klasse und dann mal einfach auch anfängt, also deswegen, vielleicht erzähle ich mal aus unserem Boom-Projekt, weil es einfach so erfolgreich ist. Und da ist es wirklich sehr, sehr gut gelungen, dass man einfach sagt, in der 7. Klasse gibt es erstmal so ein bisschen Stärken, Interessen erkennen, berufliche Möglichkeiten kennenlernen. Da gibt es ein Tagespraktikum. Dann hat man natürlich immer Anlässe wie Girls and Boys Day. Das heißt, da geht es ja erstmal schon los. Und in der 8. und 9. Klasse folgen dann natürlich Betriebsbesuche, auch mal eine Potenzialanalyse, Talentecheck, Berufsfelderkundung. Auch im Unterricht kommen auch Unternehmer rein und erzählen mal aus dem Betriebsalltag oder eben auch so Azubi-Botschafter, die ja meistens auch eine gute Sprache der Jugendlichen sprechen. So, dann geht man in die Klasse 9, da hat man auch wieder Betriebspraktikum und Besuch, natürlich auch mal ein OSZ besucht, man geht zu einer Messe und macht bei der Praktikumswoche mit. Und dann ist man eigentlich so weit, dass in der 10. Klasse, und das ist natürlich auch die Stärke der IHK in diesem Moment, da ist eigentlich, weiß der Lehrer oder der Verantwortliche für Berufsorientierung eigentlich schon bei jedem Schüler, wo es ungefähr hingeht, weil den Schülern einfach schon eine große Auswahl systematisch über die Jahre vorgestellt wurde. Und dann kommt es eigentlich auf dieses wirklich sehr handverlesene Matching an. Und das, was die IHK natürlich hat, wir haben ja einen extrem guten Überblick darüber, welche Unternehmen suchen und wissen auf der anderen Seite einfach, weil diese enge Betreuung über die Jahre eigentlich schon erfolgt ist, wissen die Jugendlichen in der Regel dann auch schon, in welche Richtung es gehen soll. Das heißt, dann wäre für mich der erfolgreiche Indikator, weil das immer so das Nonplusultra ist, Übergang in die duale Ausbildung, sozusagen jetzt mal also aus der Ausbildungssicht gesprochen. Und nur wenn dann, was natürlich auch sein kann, dass man merkt, dass es Defizite noch gibt, dann eigentlich landen in einem, sagen wir mal, wie auch immer gearteten Auffangsystem, ja, damit dann einfach dann die Qualifizierung nochmal für Berufsorientierung stattfinden, für die duale Ausbildung stattfinden kann. Aber für mich wäre immer die duale betriebliche Ausbildung, das Nonplusultra, im Idealfall nicht sozusagen an einem OSZ eine überbetriebliche Ausbildung für den Regelfall, sondern wirklich die überbetriebliche Ausbildung ist eigentlich für mich ein Auffangtatbestand. Und deswegen würde ich immer sagen, der Indikator ist wirklich der Übergang in die duale Ausbildung oder in die berufsvorbereitende duale Ausbildung, wenn man eben auch merkt, gibt noch Sachen, die man besprechen muss.
Okay, vielen Dank. Frau Lasic, Sie hatten sich gemeldet.
Ich wollte ein bisschen an Frau Schreiner anknüpfen und volle Zustimmung ausdrücken und mit weiteren Ausführungen daran anknüpfen. Der Grund, warum Übergang in die duale Ausbildung sich hervorragend eignet, ist zum Beispiel, es gibt ja eine Vielfalt an Übergängen, die als zielführende Bereiche haben. Zum Beispiel Übergang in die klassische Oberstufe kann ein sinnvoller Übergang sein. Der eignet sich aktuell aber aus zwei Gründen nicht als ein vergleichbares Instrument. Einmal war das, und das ist jetzt eher eine Gefühlssache sozusagen, weil es aktuell der favorisierte Übergang an sich ist, weil es Richtung klassischem Abitur ist. Das heißt, da ist eher eine Emotionalität dahinter, Kinder, wo sagen wir mal mehr Kinder Richtung Abitur streben, als es für ihre eigene Entwicklung vielleicht zielführend ist. Und daraus resultieren wir auch jetzt schon im bestehenden System eine Tendenz dazu beobachten, dass mehr Kinder in der Oberstufe landen, als eigentlich zielführend wäre für die Kinder selbst und damit die Oberstufe nicht eine Vorbereitung für die Hochschulreife, sondern tatsächlich zu einer Art teilweise Übergangssystem evolviert aktuell. Und ich bin eine große Befürworterin davon, dass wir zu einer Ausweitung der Oberstufen kommen. In der Regel im Verbund mit Oberstufenzentren. Das ist eine andere Debatte sozusagen, die aber genauso wichtig ist für die qualitative Ausrichtung. Aber aus dem Grund, weil sozusagen die Oberstufe eignet sich nicht als ein qualitativer Indikator für gute Übergänge. Und sozusagen, und innerhalb der Ausbildung ist sozusagen ist die duale Ausbildung der Goldstandard, den man als Messlatte einfach nehmen kann an der Stelle. Und es geht ja nie um das Erreichen hundertprozentiger Werte, sondern bei Indikatoren geht es immer um einen Vergleich mit Schulen in vergleichbarer Lage. So funktionieren Indikatoren. Das heißt, wir messen ja nie, zum Beispiel beim Thema Abschluss, beim Thema Übergänge in die Oberstufe, messen wir ja nie eine Schule aus dem Wedding mit einer Schule aus dem Prenzlauer Berg, um zwei Beispiele zu nehmen, sondern die messen immer Schulen des Schultyps 5 mit Schulen des Schultyps 5. Das heißt, Schulen, die eine ähnliche soziale Zusammensetzung haben. Und deshalb ist anzunehmen, dass wenn wir zwei Schulen mit ähnlicher sozialer Zusammensetzung miteinander vergleichen und die eine hat erheblich höheren Anteil Übergänge in duale Ausbildung, kann man die Annahme vertreten, dass diese Schule irgendwas viel besser macht in ihrer Berufsorientierung. Und dann kann man sich fragen, kann man der anderen Schule schon die Frage stellen, warum schafft das deine Nachbarschule und du nicht, obwohl eure Ressourcen gleich sind und eure soziale Zusammensetzung auch ähnlich ist. Und dann kommt man in eine Qualitätsdebatte miteinander. Und ein abschließender Satz ist, und auf welchem Wege die Schule dahin kommt. Der Teil ist mir wichtig. Das Beispiel, was Frau Schreiner genannt hat, ist wunderbar. Aber wir wären als System ein Input-gesteuertes System, wenn wir jetzt versuchen würden, ein hervorragendes Beispiel auf alle Schulen zu übertragen. Wir glauben eher, dass das besser ist, dass wir einfach nur messen, was rauskommt. Und die Schulen werden schon ihre Kollegen und Kollegen an anderen Schulen fragen, was ein guter Weg ist, wenn sie sich dann selber auf den Weg machen. Das nehmen wir nicht als unsere Aufgabe, dass wir es vorschreiben, welchen Weg man zum Erfolg beschreitet.
Herr Radig hatte sich vorhin schon gemeldet.
Ich habe mir jetzt ganz viele Stichpunkte dazu gemacht und ich glaube, ich würde ein bisschen weiträumiger nochmal an das Problem rangehen. Sie haben ja nach dem Indikator gefragt, für erfolgreiche Berufsorientierung. Wenn ich mir das so angucke, was im Augenblick abläuft, insbesondere auch in meiner Branche, wo sich jetzt jahrelang als Entwicklungsingenieure arbeitende Menschen als Lehrkräfte auf einmal bewerben. Beispielsweise, ja. Das ist ja doch ein ziemlicher Bruch. Dann kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass ein wirklich belastbarer Indikator die Beschäftigung der Menschen nach, sagen wir mal, 10 Jahre nach Schulschluss ist oder 15 Jahre oder sowas. Weil nach meiner Einschätzung, wir in einer Zeit sind, wo die Frage, wie lange übe ich den Beruf, den ich mir jetzt gewählt habe, in dem ich jetzt ausgebildet bin, überhaupt aus? Wie lange kann ich ihn überhaupt ausüben? Kaum noch so in der Breite zu beantworten ist, wie das möglicherweise vor vielen Jahren noch der Fall war. Ich habe etliche Azubis, die gesagt haben, ich mache die Ausbildung zu Ende, aber dann mache ich was ganz anderes. Ja? Und zum Teil eben auch Tätigkeiten, die mit dem Berufskatalog, so wie wir ihn kennen, auch überhaupt gar nicht abgedeckt sind. Ja? Trotzdem aber reichen, eine Familie zu ernähren und einen veritablen Platz in der Gesellschaft einzunehmen, so wie es das Schulgesetz fordert. Deshalb ist die Frage, welche Bedeutung hat eigentlich eine definierte Berufsausbildung, so wie wir sie bis jetzt kennen, überhaupt noch für die Zukunft, sicherlich nochmal gestellt werden muss, wobei ich sie teilweise durchaus ja beantworten kann, weil offensichtlich in jeder Berufsausbildung, egal ob im Handwerk oder im Büro, ja ein paar Grundkompetenzen erworben werden, die fachübergreifend oder gewerksübergreifend tragen und dann auch ermöglichen, dass man andere Sachen machen kann, als man ursprünglich gelernt hat und zwar erfolgreich machen kann. Deshalb ist diese Frage, was ist Berufsorientierung? Welchen Sinn macht das überhaupt, junge Menschen auf einen Ausbildungsberuf zu orientieren, möglicherweise einfach unglücklich gestellt und gegenwärtig kaum noch sinnvoll zu beantworten. Dann muss man natürlich fragen, wie weit bereitet überhaupt die Sekundarstufe 1 junge Menschen auf diese Situation vor? Ja? Und was sagt überhaupt der Schulabschluss darüber aus, über diese Kompetenzen, die für eine erfolgreiche ein erfolgreiches Arbeitsleben konstituierend sind? Und da muss ich sagen, eigentlich gar nichts, weil die Sekundarstufe 1 mit ihrer Fächerstruktur ja eigentlich nur lauter Kompetenzen beschreibt, die für ein Studium wichtig sind, für ein Abitur. Ja, wo braucht man heutzutage Fächer, außer beim Studium? Ich wüsste keinen Beruf, bei dem man irgendein Fachstudium noch gemacht haben muss, außer eben in der akademischen Laufbahn. Und das würde bedeuten, dass wir in der Schule möglicherweise sehr viel stärker überhaupt erstmal die Kompetenzen der jungen Menschen in den Blick nehmen müssen und auch zertifizieren müssen. Frau Scheiner hat ja, finde ich, mit Recht darauf hingewiesen, dass wir ja diese Talente-Check und alle Sachen haben, die genau in die Richtung gehen. Dass nämlich gesagt wird, nicht, was willst du werden, sondern was kannst du gut? Ja, das ist aber eine völlig andere Frage. Und die Schule kann diese Frage zurzeit meiner Ansicht nach überhaupt gar nicht aufnehmen. Ja, und nimmt sie auch nicht auf. Und das führt dann wiederum dazu, dass einige Leute, die vielleicht viele Sachen gut können, aber vielleicht nicht ausgerechnet gerade Biologie oder Chemie oder sowas, mit diesen Kompetenzen, die überhaupt gar nicht gewertet und gewertschätzt bekommen. Ja, und dann wundern wir uns über Schuldistanz auf einer anderen Frage. Das ist aber natürlich ein sehr weitreichender Ansatz. Ich gebe zu, dass je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr ich dem anhänge. Wobei mir völlig klar ist, dass das eigentlich auf eine Schulreform mindestens der Sek. 1 hinausläuft. Und welche Chancen diese hat, mache ich mir jetzt wenig Illusionen. Ja, das wäre sicherlich ein Generationenprojekt, da nochmal anders ranzugehen. Aber diese Zertifizierung von Kompetenzen, die dann eben zu einem Beruf führen, den man eine Zeit lang ausübt und wenn es den nicht mehr gibt oder sich die Zeiten geändert haben, dann auch was anderes machen kann mit diesen Kompetenzen. Das ist, glaube ich, eine Richtung, über die wir zumindest mal nachdenken sollten. Ja, und versuchen, sie mal langsam an der einen oder anderen Stelle ein bisschen stärker zu berücksichtigen. Das war jetzt was ganz anderes, aber.
Also, ich habe gerade gedacht, Herr Ramich, daraus könnten wir eine komplett eigene Podcast-Episode mit 2,5 Stunden machen.
Ja,
nur ganz kurz, um die Hörerinnen und Hörer abzuholen. Also Ronald Ramich ist der Schulleiter des Oberstufenzentrums Kraftfahrzeugtechnik hier in Berlin. Genau, das hatte ich sie da vorhin nicht nochmal anmoderiert. Ich habe jetzt hier mehrere Handzeichen, deswegen würde ich jetzt eine eigene Frage vielleicht zurückstellen. Frau Medebach hatte sich aber zuerst gemeldet. Frau Medebach, möchten Sie darauf antworten oder was anderes ergänzen?
Ja, ich würde noch mal was zu den Indikatoren sagen. Also ich würde Herrn Ramich in vielen Punkten da auch recht geben. Ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, obwohl ich eine Freundin von datenbasierter Schulentwicklung bin, dass uns Indikatoren hier unbedingt viel weiterhelfen. Erstens gibt es schon genügend aus meiner Sicht Instrumente, in denen da auch Dinge verankert sind, die sich überprüfen lassen, zum Beispiel über den Schulvertrag, zum Beispiel über das Schulprogramm, zum Beispiel über das schulinterne Curriculum zur Berufsorientierung, was es ja in Schulen gibt und wo auch Schulen wie unsere zum Beispiel sehr wohl danach Maßnahmen verankert haben, die vorhin ja auch schon benannt worden sind in den einzelnen Jahrgängen, was da alles an Aktivitäten im Rahmen von Berufsorientierung passiert. Ich glaube, wir brauchen hier wirklich ein größeres Feld von Zusammendenken, weil ich, also wenn das so läuft, dass Schulen dann Indikatoren haben und die Frage ist, wie viele Schüler hat eine Schule in eine duale Ausbildung gebracht und das ist dann die Schule mit der besonders guten Berufsorientierung. Ich weiß nicht, ob uns das wirklich so viel weiterhilft. Das Problem, was wir haben, ist ja eigentlich ein anderes. Das Problem ist, dass wir zu viele Schülerinnen und Schüler haben, die Schulen verlassen und die nicht in der Lage sind oder die eben entsprechend auch keine Ausbildungsplätze finden. Also dieses sogenannte Matching funktioniert nicht wirklich gut. Und ich glaube, dass Schulen das nicht alleine bewältigen können, diese Situation zu lösen. Da hat die Wirtschaft was mit zu tun, da hat die IHK was mit zu tun, die übrigens sehr innovativ geworden ist, wie ich finde, in den letzten Jahren und die da in vielen Bereichen schon hervorragende Arbeit macht. Und da bin ich dann auch bei Herrn Ramich. Ich glaube, wir müssen in den Schulen Strukturen verändern, die mehr möglich machen, dass Schülerinnen und Schüler auch einen realistischen Blick auf die Arbeitswelt haben. An meiner Schule gibt es im Kern eigentlich drei Praktika. Also jede Schülerin, jeder Schüler, der an unserer Schule von Jahrgang 7 bis Jahrgang 13 sogar mit dabei ist, hat mindestens dreimal eine Praktikumserfahrung durchlaufen. Und trotzdem entsteht am Ende kein realistisches Bild von der Arbeitswelt. Und an solchen Punkten muss aus meiner Sicht viel mehr gearbeitet werden als an der Frage, mit welchem Indikator messen wir hier Erfolg oder nicht Erfolg. Es ist leider ein bisschen komplizierter und muss von daher auch mit mehreren flankierenden Maßnahmen unterstützt werden. Und Schulen brauchen da auch die Hilfe und eine gute Zusammenarbeit. Der Erfolg zeigt sich immer dann, wenn es gut funktioniert. Also dann zeigt sich eben, wie viele Player da auch zusammenwirken müssen, damit es zu guten Ergebnissen kommt.
Okay, vielen Dank. Ich würde mal das Wort an Frau Lasic weitergeben, vielleicht auch nochmal verbunden mit einer Nachfrage zu dem, was Sie vorhin ausgeführt hatten. Sie sprachen vorhin davon, wenn ich das richtig zusammenfasse, dass man die Schulen miteinander vergleichen sollte nach ihrer Schultypisierung und einfach gucken sollte, welche Schule davon macht die bessere Arbeit. Und im Sinne, dass die andere, jeweils andere Schule dann sich sozusagen schon was abguckt. Die Frage, die sich mir irgendwie trotzdem stellt, ist, sollte die Bildungsverwaltung da oder die Bildungspolitik da nicht trotzdem mehr Steuern da reingehen und sich die einzelnen Instrumente im Zweifel auch angucken?
Also das Erste, was man machen sollte, ist die Ergebnisse der bestehenden Indikatoren auch transparenter machen. Denn allein die Tatsache, dass wir hier erörtern müssen und dies nicht einsehbar ist, zeigt einen Teil des Problems. Die Transformationsprozesse, der entsteht daraus, dass auch sichtbar ist, wie erfolgreich die Schulen sind. Zumindest Teil der Indikatoren, und da kann man Debatte darüber führen, welche sind, sollte sozusagen stecken. Und ich vertrete die These, dass wenn wir an eigenständige Schule glauben, und der Spruch ist sehr schnell gemacht, dass wir alle parteiübergreifend an eigenständige Schule glauben. Man kann nicht zeitgleich an eigenständige Schule glauben und von der Politik erwarten, dass wir inputorientiert massiv steuern. Es gibt Teilelemente, die müssen von uns kommen, die kommen über die Gesetze und Verordnungen, und der Teil bleibt unsere Verantwortung. Aber sozusagen, so wie unser Job ist es, in dem Bereich der eigenständigen Schule zu erklären, was rauskommen soll, und dann miteinander, also Schulen versus Politik, in Aushandlungsprozess zu treten, was die Schulen brauchen an Ressourcen, um zu diesen Ergebnissen zu kommen. Also wir können nicht zeitgleich, also es ist eine Sache von uns, Ressourcen zu erwarten, aber dann muss auch klar sein, sozusagen, was für ein Ergebnis dabei rauskommen. Das ist ein neues System, auf das wir uns einstellen müssen. Dass wir jetzt unisono von Schulleitungen eine hohe Zurückhaltung gegenüber Indikatoren hören, ist ein Zeichen dafür, dass wir noch in diesem Transformationsprozess sind. Und da sind wir flächendeckend. Und Frau Medebach, Sie haben ja mehrere inputorientierte Aspekte genannt über sozusagen, und das ist das, was wir bisher gemacht haben. Wir sagen immer, es gibt so eine Beschreibung, wie es sein soll, und dann werden einzelne Beispiele von Schulen rausgepickt, die im Sinne des jeweiligen Curriculums agieren und die es erfolgreich machen. Wenn ich dann aber die Masse der Schulen betrachte, 200 ISS, mit denen wir in dieser Stadt sind, kann ich nicht sagen, dass an allen 200 Standorten die Berufsorientierung gut stattfindet und dass die Ressourcen, die wir zusätzlich neben zum Beispiel für lauter Zuwendung im Bereich der Berufsorientierung investieren in den Bereich. Wir gehen ja mit massivem Geld rein im Bereich der Berufsorientierung, dass sie an jedem Standort sinnvoll eingesetzt sind. Und die Debatte ist, wie kommen wir dahin, dass es eine echte Qualitätsdebatte sind und dass an jeder Schule man sich damit auseinandersetzt, ob der Träger, der aktuell die Berufsorientierung macht, auch wirklich zielführend ist an der Stelle. Und dann kommt man auch dazu, sich zu fragen, okay, wie messen die Qualität jenseits des reinen Übergangs in duale Ausbildung. An dem hänge ich gar nicht. Also sozusagen in eine echte Debatte kommt man aber erst, wenn wir uns darüber fragen, sozusagen, woran wird Qualität von Schule wirklich gemessen? Deshalb, Herr Ramich, ich finde gar nicht, dass das, was Sie aufgemacht haben, eine andere Debatte ist als die, die ich führe, weil eine echte Reform von SEC 1, die führt dazu, dass wir uns dann loslösen von der reinen Stundentafel, dass wir uns loslösen von der Fächerdoktrin, dass wir ausschließlich damit arbeiten, dass wir irgendwelche Fächer zu vollbringen müssen, sondern wir sprechen über echte Lebensreife, die entweder eine Ausbildungsplatzreife, Hochschulreife, was auch immer es dann ist. Und sozusagen, und dann sprechen wir darüber, was erreicht sein muss am Ende, damit man diese auch erreicht. Und das, deswegen gehören diese Indikatoren zu dem Prozess des Loslösen von der Sturmtafel, von der Doktrin der Input-Orientierung.
Vielen Dank. Ich würde jetzt ganz kurz die Reihenfolge trotzdem noch mal ein kleines bisschen verändern und das Wort erstmal an Frau Schreiner geben, verbunden mit der Frage, also Sie hatten sich gemeldet, und verbunden mit der Frage, weil Sie vorhin gesagt hatten, Indikator ist für Sie eigentlich der Übergang in duale Ausbildung. Jetzt haben wir ja aber das Problem in Berlin, dass wir sehr hohe Abbruchquoten im ersten Ausbildungsjahr haben. Wäre das nicht eigentlich ein Punkt, den man mit berücksichtigen müsste? Also nicht nur den Übergang in die Ausbildung, sondern auch die Frage, wo stehen die Jugendlichen eigentlich nach einem Jahr? Weil das ist jetzt mein subjektives Dafürhalten. Wenn ein Azubi im ersten Jahr abbricht, dann ist da aus meiner Sicht irgendwas in der BO nicht richtig gelaufen.
Ja, also gibt ja viele Gründe, warum abgebrochen wird, aber ich teile natürlich die These definitiv, dass man auch sich die Abbruchquoten angucken muss und die auch sehr, sehr, sehr transparent machen, ob in der Berufsorientierung schon auch der Erwartungshorizont sozusagen auch entsprechend richtig gesetzt wurde. Und deswegen würde ich das sagen, auch immer eingedenk der Tatsache, dass es natürlich auch andere betriebliche Gründe geben kann, warum man sich trotzdem von dem konkreten Ausbildungsbetrieb trennt. Aber ich glaube schon tatsächlich, dass die Abbrecherquote von circa fast 25% da schon auch nochmal runtergehen würde, signifikant. Also insofern wäre das definitiv auch ein Indikator für mich, dass Berufsorientierung systematisch auch gelungen ist. Das andere ist wahrscheinlich tatsächlich einfach zu kurz gegriffen, sondern einfach die etwas längere Perspektive. Es wurden ja sehr viele gute Sachen hier jetzt auch schon gesagt. Was natürlich auch wirklich schwierig ist, ist, wir haben 350 Ausbildungsberufe auf dem Markt sozusagen. Und das ist ja einfach auch so eine schiere Menge. Und nun beschäftige ich mich ja nun ganz schön lange schon damit. Und der Erfahrungshorizont auch bei Eltern, aber auch bei so Menschen, die eigentlich schon auch irgendwie damit zu tun haben, ist tatsächlich, sie kriegen, wenn sie wirklich versuchen, es aufzuschreiben, kriegen sie ja teilweise nicht mehr als 20 und dann Ausbildungen mal zusammen, ja. Und erfahrungsgemäß, da gibt es ja auch so Erhebungen drüber, wissen Eltern nicht mehr als 5 Ausbildungsberufe. So, gerade wenn natürlich auch ein akademisches Elternhaus da ist. Und deswegen ist ja also dieser Punkt, wie kann man auch 350 Ausbildungsberufe vielleicht einfach mal nochmal sinnvoll zusammenführen. Ich weiß, im Bau haben wir das ja gehabt, dass wir im ersten Jahr sozusagen so eine Grundlagenausbildung gehabt haben, sodass verwandte Handwerke im ersten Jahr alle das Gleiche lernen, was dem Azubi dann auch die Möglichkeit gibt, im zweiten Jahr vielleicht doch nochmal zu sagen, ach Mensch, nee, Maurer ist es nicht, aber ich gehe in einen anderen Bereich, der artverwandt ist, weil ich die Schnittstellen zwischen den einzelnen Handwerken jetzt kennengelernt habe und mir gefällt eigentlich was anderes besser. Ähnliches könnte ich mir beispielsweise vorstellen bei der Modernisierung halt auch der Kaufleute. Es gibt ja so diverse Kaufleute mit Büro und Einzelhandel und Großhandel und Touristik und dass man da auch mal vielleicht mal den Versuch startet, dass man auch einen so ein Grundlagenjahr schafft. Das fängt ein bisschen auf, dass die Jugendlichen heutzutage, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da empirische Erhebungen hätte, aber zumindest persönliche Erfahrungen, dass meine Kinder auch im Alter von 16 und 17,5 sich nicht entscheiden können. Die haben einfach totale Angst. Wenn sie sich da jetzt entscheiden, dann haben sie sich jetzt falsch entschieden. Und diese schiere Menge von Möglichkeiten, 350 da, dann die ganzen Studienrichtungen, also darüber habe ich ja noch gar nicht gesprochen, ja, das ist einfach so erschlagend auch. Und das fängt es vielleicht auch ein bisschen an, auf, wenn man sagt, man modernisiert halt Ausbildung. Also wir als IHK versuchen wirklich stark, sowohl in Berlin, aber das ist ja bundesrechtlich geregelt, also auch auf der Bundesebene, uns wirklich dafür einzusetzen, Ausbildung muss modernisiert werden und vielleicht auch in gewissem Maße zusammengeführt werden. Und einen Gedanken hatte ich noch, weil Frau Lasic auch sagte, da müssen Politik und Schulen zusammenarbeiten. Und ich finde, da muss halt auch Wirtschaft wirklich mit rein. Also natürlich sind unsere Unternehmer keine Pädagogen. Die sind da nicht sozusagen in der Schule sicherlich die Hauptansprechpartner. Was mir aber immer auffällt, ist tatsächlich, dass viele Diskussionen dann doch, wenn du von der Praxis her reinguckst, zu sehr theoretisch geführt werden. Und das fällt mir auch ohne ihnen zu nahe zu treten, aber auch bei Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, zum Beispiel in der Arbeitsagentur oder selbst in der Jugendberufsagentur noch auf. Das ist ja auch normal. Sie können das ja auch gar nicht alles aus dem eigenen Erfahrungshorizont abdecken. Auf der anderen Seite weiß auch jeder von uns im eigenen Erfahrungshorizont, was man schon mal gelebt und gefühlt und gearbeitet hat. Da macht es sich natürlich auch einfacher, das rüberzubringen. Was ist es eigentlich ganz genau, ne? Und deswegen, also da würde ich immer dieses Plädoyer haben, Wirtschaft wirklich mit einbinden, systematisch. Und ich wollte nur noch mal sagen, das Boom-Projekt, das haben wir an einer Schule jetzt ausprobiert. Das rollen wir jetzt tatsächlich aus. Und das Ziel, wir haben jetzt schon 4 weitere Kooperationsmanager eingestellt. Das Ziel ist, dass wir alle ISSen in Berlin, das Pro-Kooperationsmanager, der mehrere Schulen bespielt. Und es geht halt um Unterstützung, wirklich so eine systematische Berufsorientierung da reinzubringen. So aus der Praxissicht. Das ist halt unser Anteil sozusagen, zu versuchen, eine Praxisschiene da reinzukriegen und auch aufzuzeigen und auch natürlich zu evaluieren, ne? Was funktioniert gut, was funktioniert nicht. Und das ist so unser Beitrag eben auch für Politik und Schulen, natürlich in der gesamten Zusammenarbeit. Ist es, glaube ich, immer wichtig. Diese Wirtschaft wirklich, der Unternehmer, der was erzählt. Am Ende entscheiden Menschen über das, was Menschen ihnen erzählen, ob ihnen das auch sympathisch ist, ja, das ist ja halt nicht zu unterschätzen, dieser menschliche Faktor, wenn so ein Unternehmer so erzählt. Ja.
Ich würde das Wort einfach jetzt mal als nächstes an Denise Ney übergeben. Sie ist Lehrkraft an einem Oberstufenzentrum hier in Berlin. Bitteschön.
Ja, und tatsächlich ist sie auch Mutter einer angehenden Lehrkraft, der auch schon im Bereich der Sekundarstufe 1 arbeitet. Dadurch, dass ich aus der beruflichen Bildung komme, habe ich mich so bei Sek 1 Leuten halt umgehört. Und da ist es halt auch so, weil wir haben jetzt öfter schon auch über die Eltern gehört, dass gerade dieses Thema Praktikum unheimlich viel auch vom Elternhaus abhängig ist. Ich meine, wir sind sowieso ein Schulsystem, was extrem klassistisch ist, wo viel vom Elternhaus abhängt. Und in dieser Berufsorientierung ist das auch wieder eine Rolle, wo Schulen Probleme haben, das auszugleichen, wenn ihnen nicht die Mittel zur Verfügung steht und die Ressourcen zur Verfügung stehen, da investieren zu können und die Beziehungsarbeit quasi leisten zu können, die dann vielleicht vom Elternhaus nicht kommt. Das heißt, dieses, was Herr Ramisch halt auch schon gesagt hatte, dieses, ich jage sie in der Sek 1 von Fach zu Fach zu Fach. Ich nehme damit den Menschen auch ihre Selbstständigkeit. Ich nehme damit auch dieses Stück zu entscheiden, was möchte ich jetzt eigentlich gerade machen und was möchte ich nicht machen. Nee, nach 45 Minuten ist Schluss und du hast jetzt was anderes zu machen. Und wenn da nicht ein Elternhaus ausgleicht und diese Fähigkeit zum kritischen Denken, zum eigenständigen Entscheiden. Kommen da welche raus, die eigentlich immer diese Fremdbestimmung schon fast internalisiert haben? Wir merken das natürlich, die Extrembeispiele in den IBA-Klassen, wo wir halt feststellen, dass da schon kaum noch so in der Lage sind, so eigenständig in diesem Bereich Entscheidungen zu treffen. Und da müssen wir halt gucken, wie wir das ausgleichen können. Und Frau Lasisch sagte, da ist ja die Vernetzung von den Schulen, dann können die, wo es klappt, wo es nicht so gut klappt, von den anderen angucken. Ich stelle in meinen Lehrkräftefortbildungen tatsächlich fest, dass die Vernetzung zwischen Schulen da hakt, weil das auch ein Zeitproblem. Also wenn Leute mit voller Stelle an den Schulen tätig sind, die haben einfach überhaupt kaum noch Kapazitäten on top, was auf und drauf, und Vernetzung ist on top Arbeit auf die volle Stelle obendrauf. Und da müssen Möglichkeiten geschaffen werden, Lehrkräfte zu entlasten, in den Schulen Räume zu schaffen, einmal für die Lehrkräfte selber zum Austausch im Kollegium, aber halt auch mit anderen Schulen. Und den Einfluss der Eltern im Grunde, das halt auszugleichen. Und da muss die Wirtschaft mit reinkommen und muss halt sagen, wir bieten hier halt nicht nur die Praktikumsplätze, weiß ich nicht, zur Weihnachtszeit, damit die Regale aufgepackt werden, an, sondern qualitative Praktikumsplätze, wo wirklich in Berufsbilder reingeguckt werden kann. Achso, und ich bewerbe mich für den Podcast mit Herrn Ramisch zu Schule Neudenken.
Alles klar. So schließen sich Kreise manchmal. Ich habe jetzt gerade 2 Wortmeldungen. Ich würde mal sagen, Frau Mädebach.
Also ich würde mich zunächst nochmal bei Frau Schreiner bedanken für die Zustandsbeschreibung, die ich im 1:1 nur unterschreiben kann und noch ein bisschen ausweiten möchte. und damit an meine Vorrednerin auch anschließen möchte. In diesen Transitionen, und das ist ja auch eine, und ich habe mich da auch ein bisschen mit dieser Forschung beschäftigt, steckt eben sehr viel Angst. Schülerinnen und ihre Eltern verlassen ein bekanntes System, wenn es in die duale Ausbildung geht, und sollen in ein neues System gehen, was sie eben oft überhaupt nicht kennen. Und wo es auch große Ressentiments gibt, nach wie vor, weil damit immer so ein Stück weit auch verbunden ist, dass dann eine Zukunft zum einen festgelegt ist. Das beobachte ich also auch ganz stark, dass Jugendliche sich da sehr schwer tun, Entscheidungen zu treffen. Und zum anderen aber beobachten wir auch ein ganz starkes Verharrungsvermögen, also dass Schülerinnen und Schüler unbedingt irgendwie in der Schule bleiben wollen. Ich kann das aus Einzelfällen schildern, dass wirklich auch junge Menschen, obwohl sie einen Ausbildungsplatz hatten, dann doch vorgezogen haben, sogar die 10. Klasse nochmal zu machen, weil dann vielleicht doch noch das Abitur möglich ist. Und das ist sehr, sehr schwer als Schule dagegen anzuberaten, wenn die Rahmenbedingungen das zulassen, zum einen. Insofern finde ich da eben auch die Schwierigkeit, da dann mit Indikatoren bestimmte Leistungen abzumessen, wird aus meiner Sicht sehr schwer sein. Und zum anderen können Schulen das auch, also dieses Bild auch schlecht leisten. Ja, dass also diese Angst da besteht, dass ich in einer Ausbildung dann nicht genügend Geld verdiene und zumal da ja auch ein bisschen Wahrheit mit dran ist. Denn ein Jugendlicher, der heute in Berlin eine Ausbildung macht, wird sich nicht eine eigene Wohnung leisten können. Und auch das sind ja Probleme, die von Jugendlichen gesehen werden und von ihren Eltern auch. Und deswegen sind sie eben auch Berufsberatungs, Beratungen nicht immer so aufgeschlossen, die ihnen empfehlen, jetzt eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann zu beginnen, zum Beispiel. Interessanterweise beobachten wir, dass die akademischen Eltern, die wir an unserer Schule haben, da viel aufgeschlossener sind, weil die viel besser verstanden haben, dass wir in Deutschland ein durchlässiges Schulsystem haben. Und das ist aber anderen Eltern manchmal sehr, sehr viel schwerer zu erklären. Und da brauchen Schulen eben auch die Unterstützung von anderen Systemen, auch von der Politik. Wenn es zum Teil auch zum Beispiel um den Umgang mit Fehlzeiten geht. Wenn ich einen Schüler habe, der jetzt in die 11. Klasse kommt und dem eigentlich nicht so richtig viel passiert im Gänsefüßchen, wenn er doch einen relativ unregelmäßigen Schulbesuch hinlegt, dann ist es halt eben manchmal auch ein Argument zu sagen, ach nö, dann mache ich doch lieber hier eine 11. Klasse, als dass ich mich der Mühe einer dualen Ausbildung im Handwerk unterziehe, wo ich morgens um 7 auf einem Bau pünktlich da sein muss. Und wenn nicht, kriege ich Ärger.
Frau Medebach beschreibt eigentlich großartig das Kernproblem, was wir haben, ist, das hatte ich versucht zu Beginn ein bisschen anzuteasern, genau diese Situationsbeschreibung mit dem Begriff Oberstufe als Übergangssystem verwenden. Weil das ist, und das ist eine Entwicklung, die wir momentan beobachten als eine Folgeentscheidung der Schulstrukturreform. Die Schulstrukturreform ist gewollt und richtig. Wir wollen sozusagen die Säule der integrierten Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen gestärkt haben, sozusagen um die Vielfalt der Abschlüsse zu ermöglichen. Andere Debatte, nicht heute, aber eine Folgeerscheinung davon ist, dass gerade für Kinder aus Familien, die noch nicht viel Erfahrung mit Bildungsabschlüssen in Deutschland gemacht haben, dass da der Wunsch, im bekannten System zu bleiben, enorm hoch ist. Also ich würde mich als Beispiel nehmen, ich komme aus einem anderen Land, in keiner Welt hätten meine Eltern toleriert, dass ich eine Ausbildung, in keiner. Und das wäre jetzt im Rückblick, ich bin Naturwissenschaftlerin, das wäre ein wunderbares Übergangssystem für mich gewesen, sozusagen um Wartezeit um die Vielfalt der möglichen Studiengänge im naturwissenschaftlichen Bereich aufzuweiten. Aber in keiner Welt wäre das eine Option gewesen. Es war klar, dass Abitur, universitäre Ausbildung die einzige Option ist, komme was wolle. Und da müssen wir weg. Und das ist eine eigene Debatte, sozusagen darüber, wie kriegen wir sozusagen die Bedeutung dualer Ausbildung gestärkt, wie kriegen wir darin beraten. Und das ist der Kerngedanke dahinter. Und die These, die ich vertrete, ist, ich habe mich gemeldet, dass Frau Ney gesprochen hatte. Ich will noch mal erklären, das heißt, auch in einem System, wo wir am Ende nur den Output messen, kommt es am Ende darauf an, dass wir auch Ressourcen ins System reinbringen. Das ist kein, man sollte von mir keine Widerrede sein, dass da keine Ressourcen notwendig sind. Selbstverständlich sind Ressourcen notwendig, aber wir brauchen ein reflektiertes System darüber, und da bin ich einfach diejenige, die den Haushalt verantwortet von Berlin, sozusagen eine Priorisierung, welche Ressourcen prioritär sind gegenüber anderen. Und da brauchen wir eine gute Debatte. Und bevor wir die Debatte darüber, welche Ressourcen packen wir ins System führen, müssen wir darüber sprechen, welche Ergebnisse sind uns am wichtigsten von allen. Und sowas wie Abschlussquote, gute Übergangsquoten sind prioritäre Ziele. Und erst wenn ich das angefangen habe zu messen, muss ich darüber sprechen, okay, und welche Ressourcen brauche ich dafür? Und da wäre, Frau Schreiner, anknüpft man das, was Sie jetzt flächenmäßig, wäre sicherlich eine zentrale Ressource, die man ausführt. Und dann auch, und das wäre mir wichtig, eine qualitative Debatte darüber, sozusagen die Ressourcen, die wir teilweise in sehr hoher Anzahl an Anbieter von BVBO und schieß mich tot, also diese ganzen Beratungssysteme in Schule, die über den Zuwendungsbereich passieren, die teilweise gute Arbeit machen, teilweise aber auch nicht so gute, eine qualitative Debatte über Qualität in diesem vorbereitenden Bereich muss Element davon sein, denn wir geben schon viel Geld ins System rein, wir messen aber deutlich nicht die Qualität, die wir eigentlich messen sollten. Und das ist das, was, glaube ich, die nächste Stufe, die wir uns geben wollen, um mit den bestehenden Ressourcen besser zu arbeiten.
Das würde ich 1:1 unterschreiben. Ich würde auch sagen, nicht zu viel parallel machen und an zu viele eben auch rausgeben. Dieser Wettbewerb sicherlich um das beste Konzept, der zeigt sich sicherlich, wenn man eben auch einen Wettbewerb hat. Aber ich glaube auch, dass im Moment sehr viel Geld einfach auch dadurch versickert, dass immer wieder jeder sozusagen, der Fördermittel da auch bekommt, in dem Bereich Strukturen ja wieder neu und auch wieder ein bisschen was Neues macht und auch für sein Konzept dann einsteht. Und am Ende hast du schon auch aus dem gut gemeinten Wettbewerb der Qualität einfach auch vielleicht eine Unwucht, weil es einfach auch zu viel ist. Und insofern würde ich auch immer sagen, Geld in erster Linie erstmal in das etablierte System reinstecken und ganz genau gucken, wo sind die Lücken, die ich dann durch Fördermittel an Träger dann auch noch füllen muss. Ich wollte nur einmal nochmal sagen, was auch ganz wichtig ist, die Peer Group im Gymnasium. Ich sehe es ja nun dadurch, dass ich Akademikerin bin, hieß das früher, meine Eltern sind auch Akademiker, ne, BWL, Jura oder Medizin. Das war so ungefähr meine, ne, und dann habe ich einfach Ausschlussprinzip gemacht und habe gesagt, Medizin ist zu hoher Numerus Clausus. Und BWL hat zu viel Mathe und zu viel zahlenlastig und deswegen bleibt bei mir Jura. So, und so ging das bei mir und dann habe ich mich durch dieses wirklich verdammte Studium durchgebissen. Ne? Aber das, was ich jetzt auch merke, ich bin ja als Akademikerin total gepolt seit Jahren auf die Vorteile der dualen Ausbildung, bin total überzeugt davon. Also insofern auch mit steigendem Lebensalter, glaube ich, sieht man das auch alles, genau. Und man hat natürlich auch wieder sozusagen mit seiner Perspektive dann auch wieder einen anderen Blick auf die Dinge als am Anfang des Berufslebens. Und ich habe also meine Kinder sehr stark in die Richtung duale Ausbildung versucht zu bringen und habe sie da natürlich auch in alles Mögliche so reingesteckt. Und trotzdem muss ich sagen, dass sie immer wieder kommen und sagen, die Peergroup im Gymnasium, es ist so peinlich. Niemals können sie sich die Blöße geben und duale Ausbildung sagen. Das ist wirklich was für Loser. So reden die. Und das geht halt nicht, und deswegen würde ich da nochmal diese wirklich systematische Berufsorientierung auch in Ausbildungsberufe in den Gymnasien. Und dann muss man halt, wenn man weiß, dass die Gymnasiasten so ticken, so ein bisschen, ne, so ein bisschen so, dann muss man halt gucken, dass man halt auch wirklich sie in einer Sprache erwischt. Und da experimentieren wir auch immer, ne? Womit erwischt man eigentlich so? Mit so einem erfolgreichen Unternehmer, der eigentlich einen ganz bodenständigen Beruf hat. Und trotzdem dann im Gymnasium natürlich den Schülern ordentlich was erzählen kann. Da braucht man natürlich einen, der auch ein bisschen sozusagen diese Klientel aufbrechen kann und da mit einem Selbstbewusstsein souverän auch reingeht. Aber das hilft unheimlich, weil auf einmal, und das kann manchmal so einfach sein, das ist eigentlich das, was ich damit sagen will. Es kann eigentlich manchmal ganz einfach sein, weil Menschen eben so sind, wie sie sind. Und wenn dann auf einmal einer in der Gruppe sich aufmacht und sagt, Mensch, das war jetzt aber echt eine coole Sache, ja, dann kommt ja auch Gruppendynamik innerhalb so einer Klasse auf, dass man tatsächlich einfach am Gymnasium das auch ein bisschen aufbrechen muss. Und dafür bräuchte man aber natürlich die systematische Berufsorientierung auch am Gymnasium, um dieses Stigma, dieses gesellschaftliche Stigma, was gerade am Gymnasium sicherlich sehr viel Nährboden hat, nochmal aufzubrechen. Und dann wollte ich zu Frau Medebach noch sagen, vielen Dank, es sind ja so viele tolle Sachen gesagt worden und ich glaube, wir haben hier eine große Einigkeit auch in der Gruppe. Und das Matching-Problem, da hat die Wirtschaft natürlich eine totale Verantwortung, dass wir auch sehr, sehr viel zeigen. Wir haben ja diese Praktikumsbörse Punkt Berlin auch aufgemacht extra. Meine Erfahrung ist aber tatsächlich, es braucht auch immer wirklich die engagierten Lehrer, die mit den Schülern dann da auch hinkommen zu uns und das auch ein bisschen mit fördern und natürlich die Eltern, die das auch mit fördern, weil wir ganz viele Praktikumsplätze tatsächlich anbieten, aber auch merken, dass ganz viel eben auch nicht genutzt wird. Genauso wie die Messen, die wir anbieten, dass wir teilweise auch wirklich Messen absagen müssen, weil zu wenig Interesse ist, ne? Und das ist einfach auch ein Befund, der eigentlich traurig macht, weil wir sehr, sehr viel Herzblut da natürlich reinstecken.
Ja, also bezogen auf das, was Sie eben gerade zu den Gymnasien sagten, Frau Schreiner, manchmal macht mir das ein bisschen Sorgen, auch die jetzt geforderten Praktika am Gymnasium. Ich möchte da nicht falsch verstanden werden. Ich will denen das nicht wegnehmen. Wir sehen nur jetzt schon auch in unserer Berufsorientierung, dass es mit Praktikumsplätzen inzwischen auch für unsere Schülerinnen und Schüler knapp wird. So wie mit Ausbildungsplätzen auch. Das wird so gewissermaßen ein Stück weit, mal böse gesprochen, von oben nach unten durchgereicht. Und für den Schüler oder die Schülerin, die halt eben da so mit knappen Erfolgen mittleren Schulabschluss hinbekommt, sind bestimmte Berufsbereiche und bestimmte Einstiegschancen einfach nicht mehr gegeben. Und das ist letzten Endes auch ein Problem, was wir in Berlin in unserer Stadt haben. Wir haben einfach, zumindest an meiner Schule muss ich das konstatieren, eine zu große Anzahl von Schülerinnen und Schülern, die mal ganz krass gesprochen, Herr Ramich wird das wahrscheinlich bestätigen können, schlichtweg nicht ausbildungsfähig sind. Und das nicht nur, weil sie die Mindeststandards im Lesen, Schreiben, Rechnen nicht erfüllen, sondern auch, weil sie diese sogenannten Sekundärtugenden nicht mehr ausreichend ausgeprägt haben. Und auch da arbeiten wir als Schulen sehr hart daran, um da eine andere Haltung, auch eine andere Anstrengungsbereitschaft hinzukriegen. Aber wir schaffen das nicht alleine. Und wir schaffen es schon gar nicht alleine, wenn auch die dritte Schulversäumnisanzeige einfach im Nichts verhaucht. Dann fällt es total schwer, irgendwie zu sagen, ja, aber das macht jetzt Sinn, sich um eine Ausbildung zu bemühen, und dann damit ein besseres Leben zu starten. Also, ich möchte einfach auch noch mal eine Lanze dafür brechen, dass viele Schulen mit vielen Schülerinnen und Schülern da auch in einer echt prekären Situation sind. Und da kommt man auch nicht weiter, wenn man sagt, na ja, dann sollen die Schulen aber mal gucken, dass sie da eine gute Berufsorientierung hinkriegen. Das alleine werden wir so nicht schaffen, wenn wir da Eltern und Schüler haben, die aber aus prekären Situationen heraus und aus nachvollziehbaren Gefühlslagen heraus sich als abgehängt erleben.
Vielen Dank. Ich würde jetzt als nächstes nochmal Herrn Ramich aufrufen und würde dann tatsächlich mit ein bisschen Blick auf die Zeit, weil wir sind ja keine ganz kleine Runde und wir hatten uns ja auf ein Zeitfenster verständigt, und würde danach dann irgendwie nochmal selber ganz kurz was sagen und dann gucken wir mal. Herr Ramich erstmal.
Nochmal, ich würde gerne an das anschließen, was Frau Medebach eben gesagt hat, und aber nochmal einen Bogen zu dem schlagen, was ich vorhin nochmal gesagt habe. Wir haben ja die Schülerinnen und Schüler in der integrierten Berufsausbildungsvorbereitung. Und was wir da feststellen, ist, dass Schülerinnen und Schüler, die keine besonders gute Schulkarriere oder erfolgreiche Schulkarriere in der 10. Klasse absolviert haben, trotzdem nochmal wieder ranzuholen sind. Nicht alle, aber sehr viele, indem es uns gelingt, den Bogen zu schlagen zwischen dem, was sie in der Schule lernen sollen und dem, was sie hinterher dann verstanden haben, für ihr späteres erfolgreiches Arbeitsleben brauchen. Und dieser Zusammenhang ist eben in der Sekundarstufe 1 völlig verloren gegangen. Das war das, was ich vorhin meinte. Die merken einfach nicht, was der Unterricht in Physik, ich war mal Physiklehrer, damit zu tun hat, dass sie später sich eine Familie leisten können und ein Auto und eine Wohnung und pipapo. Ja? Und erst wenn der Zusammenhang wiederhergestellt wird, dass erstens das, was sie schon an Kompetenzen haben, einen Wert hat und das, was sie noch brauchen, also diese Basiskompetenzen, Rechnen, Schreiben, Lesen, vielleicht noch Englisch oder sowas, ja, dass sie das wirklich brauchen, das ist verloren gegangen und dann machen sie es auch nicht mehr. Ja, sie stellen fest, das, was sie brauchen, können sie nicht, oder was sie machen sollen, können sie nicht. Das, was sie können, ist nichts wert, also ist Schule nicht ihr Ding. Ja, und dann gehen sie nicht mehr hin und machen auch nicht mehr mit. Vielleicht reißen sie noch die Zeit da ab. Und wenn es uns gelingt, ihnen deutlich zu machen, und ich verweise nochmal auf Schulgesetz Paragraph 4, dass die Aufgabe der Schule ist, ihnen eine Perspektive für ihren Platz in der Gesellschaft aufzumachen. Und wenn dieser Zusammenhang wieder direkter wird, dann sind auch nicht alle Probleme gelöst, aber etliche wieder eingefangen, weil sie dann wissen, wozu sie da sich jeden Morgen hinschleppen und Sachen machen, die vielleicht nicht immer nur spaßbehaftet sind.
Vielen Dank. Habe heute ganz viel mitgenommen und ich habe festgestellt, wir könnten hier noch ganz viel mehrere Podcasts irgendwie draus machen aus den Themen, die heute Abend angesprochen worden sind. Was mir vorhin noch durch den Kopf ging, das ist jetzt aber wieder so ein Stück weit anekdotisch und knüpft ein bisschen aber auch an das an, was vorhin gesagt wurde zum Druck, den man hat, sich irgendwie für den richtigen Ausbildungsplatz zu entscheiden, weil der muss es jetzt irgendwie sein und wenn ich mich da falsch entscheide, dann ist irgendwie alles ganz doll schlimm. Vielleicht, das wäre vielleicht mal ein Projekt für die Schulen, mal zu sagen, wir stellen einfach mal Lebenswege dar von Menschen, die irgendwann eine Ausbildung gemacht haben, wie haben die sich 20 Jahre später entwickelt. Also ich kann zumindest für mich sagen, ich habe selber eine duale Ausbildung nach dem Realschulabschluss gemacht. Ich hätte vor 25 Jahren nicht darauf gewettet, dass ich jetzt heute Abend in der Videokonferenz mit Ihnen hier sitze und irgendwie über dieses Thema irgendwie philosophiere. Und ich weiß, das geht ganz vielen Menschen so. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen vielleicht durch die Perspektiven aufmacht und zeigt, das könnte dann auch sich anschließen oder vielleicht machst du nochmal was ganz anderes. Wäre das vielleicht nochmal ein Zugang, ein einfacherer für viele Jugendliche. Und ansonsten vielleicht noch der eine Punkt, kann ich nur unterstreichen. Ich war neulich in einem Gymnasium und hatte das Vergnügen, mit Schülerinnen und Schülern zu sprechen. Das waren knapp 2 Dutzend. Und da hat dann auch mal die Frage gestellt, wie viele von euch können sich vorstellen, eine duale Ausbildung zu machen? Das war kein einziger. Also ich fand es einigermaßen erschreckend. Also da haben wir, glaube ich, wirklich, wirklich ein Thema. Aber damit würde ich es jetzt erstmal für heute Abend bewenden lassen. Ich danke Ihnen allen, dass Sie dabei waren. Bin sicher, wir werden uns wieder hören, in welchen Zusammenhängen auch immer. Und danke für die eifrige Debatte heute Abend.
Es war mir ein Vergnügen. Schönen Abend alle.
Gleichfalls, danke.
Danke auch. Vielen Dank für die Organisation und den Austausch.
Danke. Schön. Und liebe Hörerinnen und Hörer, gerne bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen. Und eine gute Zeit bis dahin. Und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fichtner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de.